Flux FM, was für ein Leben. Außergewöhnliche Biografien auf Flux FM.
Ich bin Matti Geier und für diese Folge hatte ich mir was vorgenommen. Ich wollte einem Geflüchteten ein Mikro geben, die Geschichte hören, ungefiltert. Klingt erstmal simpel, war es aber überhaupt nicht. Ich habe unzählige NGOs angeschrieben, Hilfsorganisationen, Netzwerke und es kam eine Absage nach der anderen. Aus Angst vor Anfeindungen, vor rechten Angriffen oder weil die Menschen einfach zu viel erlebt haben, um darüber zu sprechen und immer noch traumatisiert sind. Oder weil sie sich das sprachlich nicht zutrauen. Und ich habe schon gedacht, das wird nichts mehr. Aber dann kam Tarek El-Masoudi. Und das, was er erzählt hat, ist eine der heftigsten Geschichten, die ich je gehört habe. Flucht durch die Wüste, Gefängnisse, Folter, das Mittelmeer, Balkanroute. Und trotzdem hat er offen darüber gesprochen, hat alle meine Fragen mit größter Geduld beantwortet. Es war ein unglaublich beeindruckendes Gespräch. Das hier ist Was für ein Leben.
Und das ist meine Geschichte. Außergewöhnliche Lebensgeschichten auf Flux FM.
Du bist in Ägypten geboren und hast da deine ersten Lebensjahre verbracht, bevor du dann nach Deutschland geflohen bist. Erzähl uns von deinem Leben in Ägypten und wo es dich überall hin verschlagen hat.
Ich bin in Ägypten geboren, in Südägypten, in einem Ort, die Almenia heißt. Das ist den Ort, wo die größte Merkmal Berlin tatsächlich gerade mittlerweile hier ist. Das ist Nefertiti. Die kommt aus dem Ort, wo ich herkomme.
Okay.
Ja, ich bin da geboren, bin bis 6 da geblieben und dann durch die Arbeit meines Vaters bin ich dann halt unterwegs mit meinem Vater gegangen in allen arabischen möglichen Länder.
Was hat dein Vater gemacht?
Mein Vater war Bauer, aber irgendwann mal hat er ja seinen Beruf gewechselt, Eisenproduktion oder so halt, Import, Export nach Ägypten. Und da musste er irgendwie in anderen Ländern sein, um dann halt irgendwie diesen Import, Export irgendwie machen. Ich weiß nicht, wie er das richtig gemacht hat, weil genau, die Verhältnisse mir, meines Vaters nicht so die beste, aber ja.
Hattest du Geschwister? Hast du Geschwister?
Ja, ich habe 7.
Und wo waren die?
Also mein Vater hat 2 Frauen geheiratet und da komme ich aus einer Frau, die dann halt früher gestorben ist. Und die anderen kommen aus einem anderen Mutter, deswegen.
Und die sind bei der Mutter geblieben und du bist mit deinem Vater?
Genau, da war ich dann halt mit meinem Vater so halt unterwegs.
Also ihr wart meistens zu zweit, wenn?
Oft, ja, auf jeden Fall.
Und wie ging es euch dann wirtschaftlich?
Also wirtschaftlich nicht so gut, ehrlich gesagt. Deswegen musste er eigentlich so anders arbeiten, dass er in einem anderen, also in anderen Länder geht. Armutverhältnis.
Armut?
Also, ja.
In welchen Ländern hast du mit deinem Vater gelebt?
In Libyen, in Tunesien und in Jordanien, auch in Irak.
Also auch eher die ärmeren Länder, also nicht Saudi-Arabien und Dubai und Katar und sowas, ne?
Nee, das habe ich dann halt danach selbst gemacht.
Ach so, okay.
Ja.
Warst du damals politisch dann als weiß ich nicht, als Teenager oder?
Mir war nicht bewusst, ob das politisch oder nicht, aber ich habe mich mit Armut tatsächlich sehr, sehr viel auseinandergesetzt. Das alles, was mich in der Zeit beschäftigt hat, wie kommt man aus dieser Hülle sozusagen, aus dieser so Blase raus, wo viele Leute sich empfinden und warum ist dieser Blase überhaupt da ist. Und mit 14, 15 war ich dann halt alleine unterwegs, weil ich das von meinem Vater gelernt habe. Ich habe gesagt, okay, nee, das halte ich nicht aus, sozusagen so zu sein, wie es jetzt gerade ist. Aufgrund so halt irgendwie, dass ich keine gute Beziehung erstens zu meinem Vater hatte damals, weil er auf jeden Fall nicht, weil er ein böser Mensch oder was auch immer, weil er einfach eine Familie ernährt und so viel Lichtung sozusagen hat und sehr viel unterwegs sein musste. Und da habe ich mich entschieden, so halt irgendwie woanders selbst mich auf die Beine zu stellen und einfach mal dasselbe machen, was ich mache.
Also du warst viel allein, höre ich raus.
Ja, auf jeden Fall. Also ich war mit 14 so halt unterwegs nach Saudi-Arabien tatsächlich.
Okay. Schule war vorbei oder wie? Oder hast du geschmissen oder?
Ich war in der Schule auf jeden Fall, aber in Ägypten ist es sehr leicht tatsächlich in so diesem Schulsystem, da ist es noch eine andere Geschichte, zu sein, ohne da zu sein sozusagen. Deswegen war es sehr leicht für mich, einfach mal in der Schule zu sein und dann halt irgendwie auch unterwegs gleichzeitig zu sein. Ich glaube, das Schulsystem dort, das ist noch eine andere komplexe Geschichte.
Ja, vielleicht haben das auch Leute gemerkt, die schon mal in Ägypten waren, wie ich zum Beispiel. Man sieht ja viele Kinder, die Jobs machen.
Voll, also Kinderarbeit ist es einfach mal typisch dort. Es hat Gründe, weil anders nicht geht.
So. Aber offiziell gibt es das wahrscheinlich nicht, oder?
Es gibt nichts offiziell sozusagen. Also alles, was tatsächlich dieses Land oder Länder einfach im Nahost oder in Afrika generell schlecht da zu zeigen, die sind nicht offiziell, aber das tun alle. Ja.
Okay, und dann bist du mit 14 nach Saudi-Arabien.
Genau.
Was hast du gemacht?
Das war meine erste Fluchtgeschichte, das muss ich ehrlich sagen. Also ich war so besessen von Geschichten, die ich gehört habe. Mhm. Leute gehen hin und arbeiten und haben irgendwann mal so, was? Ich war 14 Jahre alt in der Zeit und keiner hat gemerkt, dass ich nach Saudi-Arabien flüchte. Also ich bin im Bus eingestiegen, normal wie alle anderen. Alle dachten, ich gehöre zu irgendeiner anderen Familie oder so, haben mich reingelassen in den Bus und dann bin dann halt irgendwie gefahren bis zum Chef und dann halt mit dem Chef nach Saudi-Arabien gefahren, ohne dass jemand das kontrolliert hat.
Und dann?
Damals war das so, dass ja, dass ich dann halt angefangen habe, Leute zu fragen nach dem Essen erstmal, weil ich dann halt riesen Hunger habe oder ja, so hat es angefangen und dann mit der Zeit war meine erste Gedanken, wo ist der Markt hier? So, ich will auf den Markt, weil ich weiß, dass ich irgendwas finde. So, ich will arbeiten, ich will irgendwas. Ich muss dahin. Und da war ich auf dem Markt und habe jemanden kennengelernt, der einfach mal auch gesagt hat, dass er meine Geschichte nicht glaubt. So, er denkt, dass meine Eltern hier in Saudi-Arabien leben, aber sich verstecken, damit sie nicht abgeschoben werden. Und habe dann halt da mein erstes Geld mit ihm verdient.
Wie ist das mit Obdachlosigkeit in Saudi-Arabien? Ist das streng, wenn du auf der Straße geschlafen hast?
Nee, tatsächlich nicht. Also dort hast du Essen, da kannst du duschen in so vielen Moscheen und so. Also das, diese öffentlichen Räume, die waren sehr viel, also vor allem Moscheen und so, da kann man dann halt irgendwie einfach da reingehen und schlafen und so. Das war nicht anstrengend oder so. Mhm. Und dann halt, wenn das Gebet kommt, dann mussten die Leute sich bewegen. Ja, da musste ich dann halt sehr, sehr früh aufstehen und dann halt irgendwie rausgehen und in den Markt gehen oder dann halt nach Geld suchen. Das war mein Ziel in der Zeit.
Und was hast du gemacht in Saudi-Arabien dann?
Ich habe sehr viel geputzt, was Orten angeht. Danach habe ich jemanden kennengelernt, der so T-Shirts macht. Habe ich ihm gesagt, ob ich dann halt ein paar T-Shirts von ihm dann halt nehme und verkaufe so nebenbei und meinte ja. Und dann habe ich dann halt T-Shirts mit La ilaha illallah und Allahu Akbar und so halt verkauft. Das war, die Leute waren sehr lieb, haben tatsächlich mehr Geld bezahlt, weil natürlich dann halt irgendwie dich alles obdachlos, also jemanden, der eigentlich Geld braucht, gesehen und haben dann halt mehr gegeben. Deswegen habe ich viel Geld dort. Also
von
das
Touristen.
War meine erste, generell sozusagen, egal. Also auch Leute aus Saudi-Arabien oder Menschen, die nicht aus Saudi-Arabien kamen, alle waren lieb tatsächlich. Also ich habe nicht so irgendwie Gewalterfahrungen dort erlebt oder so.
Wie ist das in Saudi-Arabien? Warst du dann illegal? Haben sie das geduldet?
Die haben es gar nicht gecheckt. Ja. Also ich glaube, da war gar keine Kontrolle in so Märkten oder so halt. Es gab, die Polizei ist nicht so präsent dort. War eine gute Erfahrung. Aber es ist auch eine Gesellschaft aus der Patriarchat sozusagen. Also das sind alle Männer sozusagen, die ich gesehen habe. Und ich glaube nicht, dass ich in der Erinnerung so halt mit wirklich einer saudi-arabischen Frau geredet habe.
Wie lange warst du da in Saudi-Arabien?
8 Monate bis einem Jahr oder so halt. Das ist nicht so der lang. Aber dann habe ich einen Mann gesehen, der gesagt hat, ja okay, ich muss dich nach Ägypten zurückbringen. Und der war auch aus Ägypten, aus Nuba. Er ist eine nubische Person, also meine Mutter kommt auch aus Teilen die nubische Kultur. Und als er das gehört hat, hat er gesagt, ja okay, da muss ich dich mitnehmen.
Komm. Warum?
Also es gab, weil er wusste sozusagen, wie krass das ist für Eltern sozusagen sein könnte. Ich hatte keine Handys, also es gab nichts sozusagen, keine Kommunikation. Ich bin davon ausgegangen, dass meine Eltern denken, okay, der ist gestorben oder wir wissen nicht genau, wo er ist. So. Und das ist hart. Ja.
Und dann bist du zurück zu deinen Eltern, oder?
Ja, und mein Vater, als mich gesehen hat, hat gesagt, oh, gut, dass du zurück bist. Punkt.
Das war's.
Hat nichts anderes gesagt, zwar keine Reaktion sozusagen, weil ja, ich glaube, er war im Schock so, boah, bist du am Leben immer noch?
Keiner hat geweint, keiner hat umarmt?
Nee, nix, tatsächlich. Die haben sich gefreut, dass ich zurückgekommen bin, aber das hat bei mir sehr, sehr viele Fragen ausgelöst sozusagen in der Zeit, weil da habe ich gedacht, okay, krass, haben sie mich überhaupt gesehen, sozusagen. Das dann halt war meine Frage lange Zeit. So.
Was hast du dann gemacht in Ägypten?
Bin direkt zur Schule auf jeden Fall und habe ich dann halt mich damit angefangen zu lesen. Also da war die Zeit, wo ich wirklich Lesen sehr, sehr gemocht habe. Ich habe zu diesem Wissen, du hast durch Wissen, warum das und dies und da.
Bis wann warst du an der Schule? Wie?
Ich war in der Schule bis ich 16 und halb so. Hm? Und da war ich dann wieder so trotzig und habe gesagt, ich muss wieder los. Und da war ich für den Weg nach Libyen entschieden.
Zweite Flucht.
Ja, das war dann halt Gewalt. Also da habe ich erstmal richtig, was Gewalt bedeutet, kennengelernt. Das war meine ersten krassen Erfahrungen, sag ich mal, die mich so krass tief verletzt haben, immer noch da sind, setzen so in Kästen da drin, in meiner Innerer. Und ich habe so dafür entschieden, ja, okay, ich will jetzt gerade Geld bezahlen, ich habe keine Identität in dem Sinne, weil ich auch immer noch jung bin, ich muss zur Schule, keine Ahnung, Militär nicht gemacht, diese Sachen. Mhm. Und dann habe ich dann halt irgendwie für den illegalen Weg entschieden und das durch einen Ort in Ägypten, wo eine große Beduin-Familie herrscht, nennt man Uladali. Also die Sohn von Ali. Ich bin da hingegangen, habe das Geld bezahlt. Ich bin dann...
Wo war das viel Geld?
Also ich war immer so am Arbeiten auch in Ägypten, während der Schule und so.
Okay.
Habe ich immer meine Geschäfte sozusagen gemacht. Also ich war auch oft, also ab und zu in Bursaid, also ein Ort in Ägypten, in Nordägypten. Habe dann halt auch da gearbeitet, habe Müll gesammelt sogar und so Karton verkauft und so. Ich war mit meinen kleinen Tasche so am Rücken, bin gelaufen und dann halt habe ich einfach mal sehr viel Sachen gesammelt und verkauft und so. Es war viel Geld, ich erinnere mich nicht genau sozusagen wie viel, aber es war tatsächlich alles, was ich hatte. Okay. Deswegen ist auch viel.
Aber was für Hoffnung hattest du an Libyen? Was war deine Vorstellung von Libyen? Warum Libyen?
Ich glaube, nicht Libyen der Ziel gewesen, sondern mein Ziel war einfach mal weg. Nicht, weil ich das gerne machen will oder so. Es ist einfach mal, du hast gar keine Perspektive und ich bin anders ein bisschen so. Ich will nicht zugeben, dass das so ist. Ich war sehr trotzig, dass ich das gesagt habe, nein. Das mache ich nicht, das werde ich nicht machen. Ich würde es ändern und ich werde es ändern. So, Punkt.
Okay.
Also das. Also
wir reden von raus aus der Armut, aus diesem System, weg von der Familie.
Aus dem System generell. Weil meine Familie hat nichts dafür, in diesem System geboren zu werden.
Ja.
Meine Familie hat nichts dafür, dass sie in Armut leben. Tatsächlich, auch wenn so viele das behaupten würden, dass arme Menschen so halt arm sind, weil sie arm wollen.
Ja.
Sondern es hat mit so vielen anderen Geschichten zu tun. Ich sag dir nur ein Beispiel. Und ich weiß, dass viele vielleicht das kritisch finden würden. Warum hat meine Familie entschieden, in der Wüste zu leben? Und nach so vielen Denken, Fragen, Bücher lesen und so alles, was ich wirklich mich mit dieser Frage beschäftigt habe, ist der Kolonialismus. Wenn alle großen Mächten nach Ägypten kommen, um Ägypten zu besetzen, suchen Familien nach Flucht. Dann haben keine andere Wahl, alles in der Wüste zu sein, wo sie nicht entdeckt werden könnten. Mhm. Gehen sie hin, bleiben sie aber dann lange, weil die Besatzung sehr lang ist. Mhm. So. Und dann halt entwickeln sie ein Leben dort in der Wüste, bleiben sie und dann halt hast nichts um dich herum in dem Sinne, außer das, was dann halt dort ist. Es ist eine Überlebensmodus. Mhm. Ich muss überleben. Darum geht's eigentlich. Weil das passiert ist. Mhm. Es ist nur ein Grund von so vielen Gründen. Aber deswegen wollte ich einfach mal so, nicht nur, weil sie faul oder was auch immer.
Nein. Aber ich glaube, ich frage auch, weil viele kennen Ägypten als Urlaubsparadies.
Mhm.
Ne? Also es ist nicht das Land, woran du denkst, dass dort Geflüchtete herkommen.
Ja.
Deswegen wollte ich dich auch nochmal fragen, was war der Drive dahinter, dass du
rauskommst?
Aber hast du erklärt.
Ja, Ägypten ist ein wunderschönes Land. Es ist richtig schön dort. Nur aber dann halt nur nicht für Ägypter. So. Also es ist für die Welt gemacht, aber nicht für die Menschen, die da leben. Mhm. Also zum Beispiel Nefertiti, wo ich herkomme. Ne? Mhm. Wenn die geblieben ist, da, wo sie da war, sozusagen. Hätten wir mehr Tourismus tatsächlich an dem Ort, dass die Menschen dort sich entwickeln könnten mit dem Geld, den sie eigentlich dadurch verdienen können. Also es ist nur ein kleines Beispiel. So. Aber nein, das wurde entdeckt und dann halt nach einem schönen Ort gebracht. Also gut, dass sie in Berlin ist. Das ist eine andere Geschichte.
Ja. Und dann hast du bezahlt und bist nach Libyen. Und wie lange warst du in Libyen?
Fast 2 Jahre in Libyen.
Oder so. Was hast du da gemacht?
Das ist richtig krass, weil in Libyen wirklich, wie ich gesagt habe, Gewalt. Also ich glaube, das war sehr, sehr viel Gewalt. Ich bin dann halt irgendwie von Awlad Ali, also von diesen Leute, die dann halt Schmuggler sozusagen sind, durch die Wüste nach Libyen gebracht. Und ich war mit meinem Cousin. Und ich dachte, mein Cousin werden mich unterstützen und wir sind dann halt zusammen und so und wir halten zusammen Familie halt dieses Denken damals. Und dann waren wir 5 Tage dann halt irgendwie in der Wüste. Wir haben richtig darunter gelitten, bis wir dann halt an der Grenzen kamen. Mhm. Mit Autos, mit irgendwo in die mitten in der Wüste gelassen zu werden.
Versteckt in Autos, oder?
Wir mussten immer so halt irgendwie in Orten versteckt werden, damit wir dann halt irgendwie weiterkommen. Und dann halt aber, du weißt es nicht, die kommunizieren nur mit Schossen. Mhm. Das ist dann halt ihre Kommunikationsart. Das Pum Pum, leise, das machen wir hier nicht. So, wir machen das, was wir machen. Mhm. So, Punkt. Du weißt es nicht, du kannst nichts fragen. Im Endeffekt bin ich dann halt an der Grenze Libyen gekommen. Mein Cousin hatte gesagt, ja, okay, tatsächlich will ich nicht nach Benghazi gehen. Ich will nach Tripolis oder so halt gehen. Ja. Und ich war so geschockt, weil ich kein Geld da habe, um nach Tripolis zu gehen. Da habe ich gesagt, warum hast du das nicht von Anfang an kommuniziert? Meinte er ja, okay, ich habe es jetzt gerade eben entschieden. Da hab ich gesagt, ja, okay, was mache ich jetzt gerade hier? Ich habe nicht das Geld. Hast du das zu bezahlen? Da meinte er, nein. Und da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich nach Benghazi. Dann bin ich nach Benghazi gegangen. Alleine, dann war unterwegs, habe ich dann halt genau das, was ich in Saudi-Arabien, aber dann halt anders erlebt. Ich war dann halt auf der Straße, kein Essen bekommen. Die Leute waren richtig brutal, da muss ich ehrlich sagen. So geschimpft in einem Tag habe ich nie in meinem Leben erfahren. So, das war mein erster Tag. Mhm. Und dann kam dazu, dass ich dann halt mitbekommen habe, ja, dass diese Milizen, also diese Gruppen, bewaffneten Gruppen so halt gegeneinander die ganze Zeit sind und dann irgendwann dann halt werde ich festgenommen und dann halt mit so einer Gruppe wie an einem Ort gebracht und so und haben gesagt, ja, du willst abgeschoben werden. Dann habe ich gesagt, ja, okay, es ist egal, Hauptsache weg von hier. Aber das ist nicht passiert. Dann haben sie jetzt einfach mal mich in irgendein Gefängnis gebracht, wo dann ich Salat machen sollte und so. Deswegen kann ich sehr, sehr gut schneiden und liebe Essen, weil Essen war meine Meditation. Und dann irgendjemanden dort, der auch bei diesen Milizen waren oder bei diesen Gruppen waren, hat er gesagt, ich habe so eine andere Arbeit und er hat diese Arbeit Anlass gemacht. Also das hat mich genommen und dann hat mich dann halt so ein Kamelarbeit, also es ist einfach mal in der Wüste sozusagen, um so auf sehr viele Kamelen aufzupassen. Mhm. Da war ich dann meine Arbeit.
Wie alt warst du?
16,5, 17, okay. In die Richtung. Also es ist einfach nichts als Wahrnehmung, wie alt ich war.
Hat dich älter gemacht.
Genau. Ja. Hab da lange gearbeitet, kein Geld bekommen. Und dann halt irgendwann mal habe ich dann halt geflüchtet. Also da war ich dann halt irgendwie weg. So,
weil kein Geld bekommen, aber Essen, oder?
Ja, ich habe Essen alle 3 Tagen oder so halt irgendwie mit so ein bisschen Essen bekommen. Da halt dieses Essen reicht dann halt für 3 Tage oder so. Hast du Wasser dort ein bisschen. Ach, die auch krass warm. Durch die Wüste und so halt alles. Aber dann ist dann halt richtig, das war so ein bisschen, boah, das Schlechte, alles Gefängnis.
Du warst so ein bisschen Ägypten, Sklave. Oder? Sklave, oder?
Ist
oder
so ein Sklaverei, bisschen so, ist ja. Halt Sklaverei, auf jeden Fall. Und da wollte ich tatsächlich von dort nach Europa.
Okay.
Weil ich dann halt irgendwie gesagt habe, ja, okay, vielleicht finde ich irgendeinen Weg, weil dann halt irgendwie, bin isoliert so halt, aber ich will einfach mal weg von hier. Und als ich geflüchtet bin, habe ich jemanden kennengelernt, das Karim heißt. Und Karim war aus Jemen, hat mich so krass herzlich aufgenommen und meinte, okay, alles, was du brauchst, ich weiß, was dir angetan wird, aber ich bin da jetzt und so. Ich habe sie ihm zufällig wirklich auf die Straßen bei der Flucht getroffen. Und alles, ob ich genau hingegangen auf diese Person. Und ich könnte ihm lange Zeit nicht vertrauen, aber dann irgendwann mal schon. Dann habe ich mit dieser Person lange Zeit gearbeitet. Ich habe auch ein bisschen Geld verdient mit ihm. Und er hat auf mich aufgepasst, sag ich mal so.
Der war älter?
Er war sehr alt, alles ich auf jeden Fall. Er war, denke ich, 40 oder so in die Richtung. Er hat mich als Kind wahrgenommen. Also ich war sein Kind in der Zeit.
Also du bist dann von Libyen nach Europa geflohen. Du bist nicht nochmal zurück nach Ägypten gegangen.
Nee, das hat nicht geklappt. Also ich habe es versucht, weil die Grenzen nach Europa sehr geschützt waren, auch in der Zeit. Also bevor bevor 2015 und so. Aber in der Zeit waren dann halt Milizen, wie gesagt.
In welchem Jahr sind wir jetzt eigentlich?
Ich glaube 2010 oder so halt.
Ja. Okay.
Genau, also bevor Gaddafi tatsächlich auch
gestürzt
ist.
Ja.
So. Weil ich auch von Libyen nach Tunesien und von Tunesien dann halt nach Ägypten. Und dann habe ich die Revolution in Ägypten erlebt.
Mhm.
Und dann bin ich wieder nach Libyen und dann nach Jordanien und dann nach Ägypten und dann wie nach Europa. So war das der Weg. So,
krass. Bis, okay.
Egal wie viel ich versucht habe, hat es nicht geklappt. So. Die Situation zu ändern. Ich wollte das Leben meiner Familie komplett ändern. Das war mein Ziel. Aber ich glaube, mein Wunsch war immer so halt diesen Armut abzuschaffen sozusagen.
Mhm.
Also nicht nur für mich, auch für viele anderen. Deswegen so halt von einem Land zum anderen. Ich will dahin und ich will dahin und ich will dahin.
Mhm.
Genau.
Wie alt warst du, als du dann dich entschieden hast, nach Europa zu gehen?
Ich war 23. Ich habe selber nicht entschieden. Ist schon geschehen. Ich war im Gefängnis tatsächlich in Ägypten. Bin dann halt sehr, sehr politisch geworden, sehr, sehr hoffnungsvoll, so halt, okay, was der Revolution in Ägypten angeht. Habe so war sehr, sehr aktiv in Elminia, also mein, und habe so viel dazu geführt, dass so viele Leute auf der Straße gehen. Ich, genau, durch das Lesen auch und keine Ahnung, habe ich auf jeden Fall die Lage so verstanden, dass ich auf jeden Fall auf die Straße zu gehen, ist der Lösung so. Punkt. So, mehr nicht. Und war ich so fest davon überzeugt, egal in welcher Richtung. Ich war, keine Ahnung, ich war religiös, ich war aber nicht religiös, ich war links, ich war, keine Ahnung, dies, da, weil ich verstanden habe, das System verarscht uns allen,
mhm,
und wir müssen dieses System einfach mal beenden. Und da ist dann halt, da war ich sehr, sehr aktiv dann halt in der Revolution 2011 in Ägypten.
Mhm.
Aber dann haben wir sehr viel gegen auch Militär sozusagen. Also es war mit Mohammed Mahmoud, einer der größten Geschichten, wo sehr viele Leute dann halt ums Leben gekommen sind. Da war ich von den Menschen auch, die auch sehr viel da unterwegs waren, gewesen. Und dann halt haben sie gesagt, ja, Revolution erfolgreich. Nein, niemals war das so. Und das ist eine der größten Verarschungen aller Zeiten. Ich hoffe, dass die Regierung das nicht mitbekommt.
Und dann bist du ins Gefängnis gekommen.
Genau, bin ich dann halt irgendwie auch ein paar Monate im Gefängnis gelandet und meine Familie haben so viel Geld dafür bezahlt, damit ich rausgehe. Und ich bin raus und das Erste, was ich gemacht habe, ich muss dann halt hier weg. Und da war ich dann halt direkt, okay, wohin? Und da wusste ich nicht, irgendwie hat's so perfektes Timing, dass ein Freund von mir gesagt hat, hey Tarik, ich will nach Europa. Und dann habe ich gesagt, wie machst du das denn weiter? Wir gehen von Alexandria bis Kreta.
Mhm.
Genau. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich bin dabei. Und dann meinte, hast du Geld? Ja, weiß es nicht, aber ich bin dabei. Ich will es einfach mal darum kümmern, dass ich das mache. Und war dann halt auf einmal plötzlich, ich bin vom Gefängnis rausgegangen, habe mich nicht von meiner Familie verabschiedet. Ich bin dann direkt nach Alexandria und war dann halt da und bin von Alexandria. Das war der größte traumatische Erlebnis meines Lebens, weil es war alles zack, vom Gefängnis zum Rete, mit dann halt das, was dazwischen ist. Und das ist eine die grausamste Erlebnisse tatsächlich, die man beschreiben kann. Du bist mit einem Boot mit so vielen Menschen 15 Tage, weil der Bootfahrer sich verlaufen hat im Wasser oder bis wir dann halt doch irgendwann dann halt irgendwie im Wasser gelandet sind und dann halt gerettet wurden. Das war dann
Boot
halt,
ist gekentert, oder?
Der Boot ist gekippt und wir wurden tatsächlich nicht von Polizisten oder keine Ahnung gerettet, sondern von auch zivile Leute, die uns an den Kret sozusagen gebracht hat. Und da haben unsere Schmuggler auf uns gewartet. Die haben uns genommen, mit Schafen sozusagen versteckt und wir mussten noch mehr Geld zahlen. Ja, extra. Also beim Geld bezahlt und dann mussten die dann halt noch genau so viel bezahlen. Mhm. Ich weiß nicht, ob die Silberschmuggler waren oder anderen, aber es mir dann halt, jetzt gar nicht die richtige Frage, sondern die Frage war, okay, ich habe doch bezahlt. Nein, nein, du hast nicht bezahlt, du musst nochmal bezahlen. Und dann habe ich bezahlt.
Einmal.
So, da mussten meine Familie sehr viel verkaufen, alles, was sie haben, tatsächlich.
Deine Familie hat das bezahlt?
Nochmal, ja. Ja, die haben, wir haben einfach mal den Kontakt irgendwie bekommen, unsere Familie zu kontaktieren, weil wir waren sehr lange da, dass sie uns nicht loslassen wollten. Er hat gesagt, na, du musst bezahlen.
Die Familie hätte ja auch Nein sagen können, oder?
Ja, aber guck mal, das ist krasse Frage. Wenn ich dir vor, so halt, du wachst morgen auf und dein Kind irgendwo und Leute sagen, wenn du nicht bezahlst, dann wissen wir nicht, was mit deinem Kind passiert.
Mhm.
du bezahlst, du verkaufst deinen Körper sogar als Teil von dir sozusagen, um das zu bezahlen, damit du einfach mal das ein Ende hat. Mhm. So. Ohne Scheiß. Und das kenne ich selber durch meinen Bruder und so. Ich hab's, als er auch versucht hat, von Libyen nach Europa zu kommen und von bewaffneten Gruppen, die tatsächlich auch von europäischen Mächten auch bezahlt werden, habe ich auch selber so viel Geld bezahlt für meinen Bruder, damit er befreit ist. Ich habe versucht, ihm tausendmal zu überzeugen, dass es nicht der richtige Weg ist. Aber er hat es trotzdem ohne zu fragen gemacht und musste ich ihm dann halt dadurch so befreien. Genau, also im Endeffekt bin dann halt ja nach Europa gekommen.
Die Flucht über das Mittelmeer gilt als eine der gefährlichsten Fluchtrouten der Welt. Allein 2025 haben rund 153.000 Menschen Europa über diesen Weg erreicht. Mehr als 1.700 Menschen haben die Überfahrt nicht überlebt. Gerade die Route Richtung Griechenland, zum Beispiel nach Kreta, wird immer noch stark genutzt. Und wichtig, Studien zeigen, dass Menschen diese Reise nicht antreten, weil Rettungsschiffe da sind, sondern weil die Alternativen noch schlimmer sind. Krieg, Verfolgung und Armut. Und genau das beweist auch Tareks Geschichte.
Haben es alle in dem Boot geschafft?
Zwei meiner besten Freunde nicht. Ja, also ich glaube, da rede ich nicht gerne darüber irgendwie okay. Bis jetzt. Also das ist so einer, deswegen so halt einer die Erlebnisse, die ich so tief in mir so halt versteckt habe, bis die richtige Zeit kommt. Und ich bin so voll Schützenmechanismus, was dieses Thema angeht.
Okay. Wusstest du vorher, was dich dann erwartet, bevor du in das Boot gestiegen bist? Hast du gehört von anderen Geschichten oder warst du naiv und hast gedacht?
Ich habe ja natürlich davon gehört. Ich habe Schreien gehört von Eltern, von Leuten, die Kinder verloren haben, die Mitglied deren Familie verloren haben im Wasser. Das habe ich auch mitbekommen. Also ich habe es auch mitbekommen, dass Leute ein Foto vor den, was auch immer, italienischen Dom oder weiß nicht, was das heißt, einfach mal, wenn sie ankommen, ein Foto machen, wie ich habe es geschafft. Nein, hast du es nicht. Das ist ein sehr langer Weg. Aber die Leute denken, solange ich vor Ort bin, das war es das. Ich habe es das erreicht. Mhm. Aber in dem Moment habe ich, also ich wollte einfach mal weg. Ich wollte, also mir ist lieber auf jeden Fall im großen Gefängnis als im kleinen Gefängnis zu sein. So 4 Quadrat sozusagen, wie du mit so vielen Menschen versteckt bist so, und nicht mal dein Essen bekommst. Das ist dann halt mir lieber.
So. Im Gefängnis hast du kein Essen bekommen?
Genau.
Also krass, okay. Dann, wie war es dann in Europa, als du dann das Geld bezahlt hast? Gab es HelferInnen oder...
Nee, das Erste, was ich erlebt habe, dann halt danach, dass die Typen, die Leute, die oder Schmuggler damals uns an dem Schiff, die nach Athen geht, gebracht haben. Mhm. Und das war so, dass wir erstmal nicht reinkommen dürfen, weil wir keine Unterlagen haben. Und ich habe es nicht verstanden. Also sie haben am Ende, komplett am Ende das zugelassen, weil wir bezahlt haben. Mhm. Wir haben Geld bezahlt und die Person, die für uns bezahlt hat, hatte 2 Kinder, ich habe sie um ihre Kinder damals, also als wir dann halt dort gestanden waren, habe ich die gesehen und dann habe ich die Kinder mit so hochgetragen. Es war gar nicht meine Absicht oder so halt, dass sie uns dann halt später bezahlt, aber ich habe es so getan, weil ich sie eine alleinerziehende Mutter da steht mit 2 Kindern und so und die Kinder weinen und keine Ahnung, ich bin dann halt da auf sie gegangen, habe die Kinder so halt, habe mit den Kindern gespielt. Und Mustafa, das Kleine sozusagen vom Arm so halt genommen und dann habe ich mit ihm gespielt.
Waren die auch im Boot drin?
Das weiß ich nicht, aber ich bin mir sicher, dass sie auch so ein Erlebnis gehabt haben. Also sie meinte zu mir auch an diesem Schiff zu Athen, dass sie von ihrem Mann geflogen ist, weil sie ihr gewalttätig irgendwie behandelt hat. Deswegen, ich wollte nicht so viel fragen in der Zeit, weil das auch sehr sensibel war. Und ich wusste, ja, es ist eine Mutter, die einfach mal eine Unterstützung braucht. Und das war alles, was ich dachte in der Zeit. Und sie hat für uns bezahlt. Also sie hat für mich dann halt und noch eine Person bezahlt, den ich dann halt irgendwie durch dieses Erlebnis in an der Insel sozusagen kennengelernt habe. Und da sind wir noch zu Athen gekommen. Und da war so viele Leute da und alles war gesperrt. Da waren sehr, sehr viele Leute. Ich bin so voll überrascht. Ich wusste nicht, was ist los hier? Ich dachte, das ist normal. Ich dachte, das ist normal, so viele Leute da zu sein.
Ja.
Und so. Aber alles war gesperrt. Aber ich war sehr früh, dass andere Leute meine Sprache gesprochen haben,
okay,
weil ich dachte, okay, krass.
War das eine Flüchtlingsunterkunft, also ein Aufnahmelager?
Nein,
oder was meinst du?
Das war ein Station tatsächlich, wo alles gesperrt ist. Wir dürfen nicht einsteigen und der wird nicht gefahren, aber es ist ein großer Ort und so viele Leute sitzen da drin.
Mhm.
So. Und irgendwann war das ein Witz sozusagen, irgendwie, dass die Leute gesagt haben, okay, wenn wir nicht einsteigen können, dann müssen wir laufen.
Mhm.
Und lass nach Deutschland laufen. Und so hat es angefangen.
Ah, okay.
Das war ein Witz. Aber ist egal. Die Leute haben es verbreitet und haben gesagt, okay, wir gucken den Weg, wie geht man hin. Alle sind auf einmal so aufgestanden, gelaufen. Busse sind dann halt auf einmal da für uns, die uns dann halt an der Grenze bringt. Und das war ein Vertrauenszweifel da. Also wir haben gesagt, nein, wir steigen nicht ein. Also viele Leute haben gesagt, nein, wir steigen nicht ein und so.
Griechische Busse?
Ja. Ich war aber dann halt Mitläufer dann halt ab dieser Zeit so. Hab dann halt auch manchmal für andere Wege entschieden und deswegen ist meine Reise lange gedauert, alles andere und so, weil ich so voll Angst habe, dass ich diesen Privileg verliere, dass ich jetzt gerade da bin. Deswegen langsam zu sein, besser alles so schnell zu sein, dann halt alles verliere. Das war mein Gedanke in der Zeit.
Wie lange bist du unterwegs gewesen von Griechenland nach Deutschland?
Sehr lange Zeit. Auswendig weiß es nicht, aber ich weiß, dass ich von einem Land immer zum anderen war, bis ich dann halt sogar nach Schweden gegangen, weil ich eine Familie hatte aus Syrien, die gesagt hat, wir haben ja dort Leute, die wir kennen, komm mit. So. Und ich war da und die haben mich in der Station gelassen, weil sie nicht wussten, wo sie hingehen. Und da kam eine Person, hat sie genommen und dann haben sie gesagt, ey, Tarek ist mit uns. Und dann hat diese Person gesagt, kann Tarek nicht mitnehmen, weil das voll Polizisten hier. Und ihr seid meiner Familie. Wenn ich aber Tarek mitnehme, da bin ich Mögler sozusagen und das kann ich nicht.
Mhm.
Das tut mir echt leid. Also, und da hat er mich einfach mal da gelassen. Und da dachte ich mir, okay, cool, dann gehe ich einfach mal woanders, habe versucht ich laufe einfach mal so und steige, egal wo ich hin. Und wenn ich dann halt festgenommen bin, dann bin ich festgenommen. Und dann habe ich das so lange gemacht, bis ich in Deutschland gelandet bin. Wurde festgenommen.
Was hast du genommen?
Ich wurde festgenommen. Ich wusste nicht, wo ich hingehe. Hm. Ich wusste nicht. Ich war so verloren, ehrlich gesagt. Ich war überall. Ich habe kein Geld, ich habe kein Essen.
Was hast du gegessen? Was hast du getrunken?
Wir haben es so darüber gelacht immer, dass wir gesagt haben, ihr habt einen reichen Müll. Sogar der Müll ist reich. So war das. Haben wir so viel darüber gemacht und darüber gelacht, so, weil wir Essen immer im Müll gefunden haben. Was auch sehr schlecht ist. Aber das ist nicht üblich.
Mhm.
Das kennen wir nicht. Also sowas kenne ich nicht. Durch meine Geschichte und so. Ja, aber auch in bestimmte Stationen oder so halt. Und da gab auf jeden Fall Leute, die dann halt irgendwie Essen verteilt haben und diese Willkommenskultur.
Ich frage mich das auch, ob du das vorher so erwartet hast, dass es dir so in Europa gehen wird oder ob du vorher wusstest, dass es in Europa auch viel Hass geben wird und viel Ablehnung.
Ich glaube, ich habe die ganze Zeit so darüber nachgedacht. Ich gehe nach Europa, die mein Land am meisten kolonialisiert hat, so viel weggenommen hat, bis heute, was nicht zurückgegeben werden sollte, also wollte. Alles, was hier wertvoll war, wird tatsächlich transportiert zum anderen Ort, dann gehe ich zum anderen Ort. Egal, ob das Europa ist, ist egal, wie dieses Ort heißt. Solange das so ist, dann darf ich das auch. Das war mein Gedanke.
Mhm.
Da bin ich sehr offen, ehrlich gesagt. Ja. Und meine Erwartung war, nicht voll mit offenen Armen auf jeden Fall genommen zu werden. Das war gar nicht meine Erwartung. Aber ich fühle mich so also diese demokratischen Werte, um ehrlich zu sein, so verarscht. Das muss ich ehrlich sagen. Weil alles, was ich in Büchern so oder keine Ahnung gehört habe, geht es um Menschlichkeit.
Mhm.
Darum geht's.
Mhm.
Weißt du? Nichts anderes. Es geht darum, wir haben aus der Geschichte gelernt und wir wissen, dass es darum geht. Aber auf einmal, wenn du da bist, geht's gar nicht darum. Es geht nur darum, dass du eine fremde Person bist, der hier einfach mal da ist und einfach mal nicht akzeptiert werden würde, egal wie lange es dauert. Ich kenne so viele Geschichten von so vielen migrantischen Menschen, die hier geboren sind oder geflüchtet oder was auch immer, dass es niemals ein Ende von Integrations, was auch immer,
Aber du warst schon schockiert, oder? Du warst schon überrascht.
Ich war sehr überrascht. Ich war sehr überrascht. Ich dachte, müssen wir gerade darüber reden, dass wir alle Menschen sind?
Mhm.
Aber leider ist die Debatte immer noch offen und es immer noch nicht geklärt ist, über welche Menschen wir reden, welche Menschen sind sie, keine Ahnung. Also es war sehr enttäuschend auf jeden Fall. Aber Vergleich dann halt zu Ländern, wo ich war, ging es mir sehr gut. Das muss ich auch sagen. Also ging es mir sehr gut, dass ich nicht tägliche Gewalt, körperliche Gewalt erlebe. Es ist ja eine passiv Gewalt immer erlebt, das ist passiv viel besser alles so halt aktiv Gewalt.
So.
Es ist immer dieses Gewaltthema, es ist im Raum, aber es ist okay, wenn das nur passiv ist. Also wenn jemand mich kämpft oder jemand mir keine Wohnung gibt oder jemand auf mich bockt oder keine Ahnung oder sagt was für scheiß Haar oder ist es egal. Das ist im Endeffekt, das ist nicht das, was mich in der Zeit gestört hat, weil ich dann halt auch andere körperliche Erfahrungen sozusagen gehabt habe von Gewalt, wo ich dann halt verglichen habe und gesagt, ja, okay, solange das von Weitem ist, kann ich mental mich abgrenzen.
Ja.
Und habe sehr lange diese Schutzmechanismus entwickelt, dass ich, auch wenn jemand mich beleidigt oder nicht gemocht hat oder gesagt hat, was machst du hier oder keine Ahnung, da habe ich einfach mal ein Auge weggedrückt und gesagt, ja, okay, Alter, du lebst in deinem Blase und denkst nicht, dass andere Menschen existieren in dem Sinne. Ja.
Seit wann bist du in Berlin?
2015 war das, ja. Und habe lange Zeit darüber nachgedacht, Berlin zu verlassen.
Ja.
Ja, deswegen habe ich die Sprache nicht direkt angefangen zu lernen. Es hat so ein bisschen gedauert, weil auch mir gesagt wurde, du kommst aus Ägypten, du willst nie hier anerkannt werden.
Verstehe.
Ich gehe zur Schule, wirklich, Volkshochschulen und so, keine Ahnung. Nein, du darfst nicht lernen. Ich habe einen Brief auf eine Behörde und
aus einer Behörde?
Ja, genau. Habe einen Brief da geschickt, so, wo ich dann lernen darf. Haben sie auch Nein gesagt. Ich habe den Brief bis heute.
Mhm.
Und es war so viel Nein, 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 so halt am Anfang an. Mhm. Nein, 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 nein. Bis ich dann halt Leute, die Ehrenamtlicher waren, getroffen, die einfach mal andere Perspektive gezeigt haben.
Ich wollte fragen, ob du auch irgendwann mal Helfer getroffen hast, Leute, die dich supportet haben. Aber ja, okay.
Das war diese ehrenamtliches Engagement. Und die hat mein Leben Gewalt verändert. Da war ich da und bin auf einmal in eine andere Richtung. Wirklich, Menschen, die auf Ehrenamt kommen, sind eher auch am meisten so halt sehr reflektierte Menschen, die mit dem Thema sich auseinandergesetzt haben, wissen, dass andere Menschen auf jeden Fall andere Lebenserfahrungen haben und sehr offen sind, was andere angeht. Das hat mein Leben geändert. Mit diesen Menschen zu reden, diesen Menschen zu treffen. Ich habe eine Autorin, also die auch mir die ganze Zeit dabei geholfen hat, die Sprache zu lernen. Wir haben hat so immer Sprachcafé sozusagen bei uns in diesen Sporthalle, wo ich gelebt habe, wo ich ja willkommen geheißt werde.
Wo warst du eigentlich? Wo war das?
Ich war im Sundbrunnen, in der Nähe von Sundbrunnen, war Sporthalle, die um die Ecke war und als ich da komplett neu war, da bin angekommen und dann halt haben sie gesagt, okay, jetzt ist die Sporthalle eure Zuhause. Und dann dachte ich, ja, okay, das ist so viel Platz. Und dann halt eine Stunde später kamen dann halt tausende Bitte oder so halt, die wir selber bauen sollten, ohne die Erfahrung oder so. Aber dann halt militärischen oder Einsatz oder so war da. Und er hat uns dann halt gezeigt, wie man dann halt die Bitte sozusagen zusammenschraubt und so. Mhm. Dann halt auf einmal die große Halle ist zu einem kleinen Bett geworden und dann halt die Halle, da leben Tausende sozusagen zusammen in einem offenen Raum. Das war bei mir fremd. Das habe ich nicht mal auf der Straße erlebt.
Wie lange warst du da?
War 2 Jahre oder so halt.
Oh, krass.
Ja.
Und viele Konflikte gibt's da auch, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, da sind sehr, sehr unterschiedliche Menschen, Gedanken, Perspektiven. Ja. Und das ist komplett normal.
Ja, klar.
Komplett normal,
dieses
Konflikte zu haben, sehr, sehr viel Perspektiven zu haben. Das Beste ist, dass wir auf jeden Fall eine Grundlage gehabt haben, dass wir alle Geflüchtete waren.
Mhm.
Diese Grundlage, davon sind so viele ausgegangen.
Mhm.
Und das war gut, weil man hat uns daran erinnert, hey, er ist genauso geflüchtet wie du, weil es den Scheiß von Erfahrung er gemacht hat.
Mhm.
Und manchmal muss er das loslassen. Mein Fazit war, nimm das nicht, nie persönlich. Ja. Weil diese Menschen sind abgefuckt und brauchen einfach mal Unterstützung in dem Sinne, dass sie gehört werden und diesen Erlebnisse einfach mal ausdrücken können. Und wenn sie den Raum nicht haben, immer den Druck bekommen von der Stadt und allen, was um sie herum ist, dann sei nicht böse und sag einfach, ist okay, habe ich Video kannst, du darfst mich mal beleidigen.
Wie geht's dir heute? Was ist dein Status heute überhaupt?
Ich bin Staatsbürger.
Eingebürgert?
Ich bin eingebürgert auf jeden Fall letztes Jahr.
Glückwunsch.
Danke. Ich sage immer, dann halt, ich bin eigentlich Staatsbürger, ich bin kein Deutscher immer noch.
Ja.
Dass es für mich auf jeden Fall einen Unterschied macht. Und ich glaube, dass es okay ist. Und ich hoffe, ich will gerne irgendwann mal das schaffen, wirklich deutsch zu sein. Aber das hängt dann halt von so vielen anderen Fakten ab. Aber ich bin sehr, sehr froh, dass ich Staatsbürger geworden bin und jetzt gerade auch diesen Privileg habt, darf mich frei bewegen. Das heißt nie, also ja. Deswegen.
Ja, also so jemand, der immer weiter wollte, den es immer irgendwo hingezogen hat. Glaubst du bleibst jetzt eine Weile in Berlin, oder?
Auf jeden Fall. Ich glaube, Berlin, also ich habe in Berlin gelebt wie nie noch an einem anderen Ort. So lange auf einmal sozusagen. Also 10 Jahre in Berlin geliebt zu haben, habe ich nie in meinem Leben. Deswegen, Berlin ist mittlerweile wirklich mein Zuhause. Und das sage ich so wirklich mit so voll erfüllende von Liebe und so halt zu Berlin. Und Berlin, ja, dank Berlin mit. So das, was sie hat. So. Und das ist besonders, das habe ich nie woanders erlebt.
Ja. Hast du noch Kontakt zu deiner Familie, zu deinen Eltern?
Auf jeden Fall.
Okay. Ja. Was machst du heutzutage? Bist ja ein Teil von einem richtig coolen Projekt.
Ich bin bei der Organisation Über den Tellerrand. Da eben haben wir über Ehrenamtliche geredet und wie mich das verändert hat. Und Über den Tellerrand ist so ein Ort, die Menschen unterschiedlichen Geschichten zusammenzubringen, eher auf Augenhöhe. Und sie bieten dann halt irgendwie verschiedene Begegnungsformate.
Okay.
Unsere Kernarbeit ist Kochen. Also wir laden Menschen ein, dann halt irgendwie, dass sie in eine Küche kommen und sich zusammen kennenlernen, durch das sie zusammen was Leckeres essen und kochen und putzen. Es gibt so viele verschiedene Formate wirklich, dass für Frauenformate, Queerformate, für Männerformate, Sprachcafés und so viele Projekte bis in der 2026, weil unsere Regierung gerade was Gutes tut, und zwar, dass sie die Forderungen abbrechen.
Okay. Das ist was so. Nicht was Gutes tut. Im Radio kommt manchmal Sarkasmus nicht so rüber. Ja.
Ja.
Okay, krieg keine Förderung mehr.
Ja, wir kriegen keine Förderung mehr und wir hoffen, dass wir dann halt überleben, was diese Krise angeht, und das ist echt grausam. Und wir hoffen, dass wir dann halt irgendwann mal doch weitermachen, was unsere Arbeit angeht.
Kriegt ihr private Spenden?
Wenn andere Leute, die uns jetzt gerade hören, Geld haben, bitte, 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 bitte spendet, damit wir einfach mal überleben können.
Über den Tellerrand.
Über den Tellerrand e.V., ja.
Okay, vielen Dank, dass du so offen warst und über teils sehr, sehr traumatische Sachen gesprochen hast, was ja nicht einfach ist. Viele können das, glaube ich, nicht, die in deiner Position sind.
Also erstmal danke an euch auf jeden Fall, dass ihr auf jeden Fall die richtigen Menschen, sag ich mal so, die richtige Bühne gibt, weil ich glaube, danke, dass, also ich bin so dankbar, wirklich heute zu sein, um über meine Geschichten, über Erlebnisse auf jeden Fall zu reden, zu sprechen. Aber das betrifft nicht nur mich sozusagen. Ich glaube, so viele geflüchtete Menschen haben auch die gleiche Erfahrung, nicht dasselbe auf jeden Fall, aber die gleiche Erfahrung gehabt. Und wirklich, das ist das Beste, was man macht, einfach mal von Menschen selbst zu hören, anstatt über Menschen zu hören. So. Und danke, dass ihr einfach mal diesen Raum gegeben habt. Ich glaube, nicht alles, was ich auch gesagt habe, werden Leute das sagen, okay, das ist cool oder nicht cool oder was auch immer, sondern Leute, wir sind auch Menschen und jeder macht Fehler oder was auch immer. Aber bitte, bitte, bitte denkt daran, dass wir einfach mal zusammenhalten mussten, sonst wird nie das funktionieren können. So. Und hört von mich, anstatt über mich zu hören.
Eine krasse Geschichte, die ihr wahrscheinlich auch erstmal sacken lassen müsst. Und was mir wichtig ist und warum ich unbedingt mit einem Geflüchteten sprechen wollte, wenn man Tarek zuhört, dann versteht man, das sind keine abstrakten Zahlen, das sind echte Leben, das sind Schicksale mit Verlust, mit Angst, aber auch mit unglaublicher Stärke. Und wenn euch diese Geschichte bewegt, redet drüber, teilt sie und unterstützt Über den Tellerrand e.V. Und in der nächsten Folge geht's dann wieder in eine ganz andere Richtung, zurück in die DDR, aber diesmal ins Radio, zu Astrid Landero und einem Sender, der freier war als das System, in dem er lief, DT64. Bis dann.
Flux FM, was für ein Leben. Weitere außergewöhnliche Biografien auf fluxfm.de.